Jetzt bist du dran, deshalb bin ich jetzt hier. Ja, jetzt bist du dran. Toll, ne, mit dem Ball? Der wurde zugespielt, weitergespielt. Und irgendwann ist auch bei dir angekommen. War das für dich so, so als du Christ wurdest? Ich meine, wenn du Christ bist, dass dir so ein grüner Ball, grün steht für Hoffnung, zugeworfen wurde und du sagst, wow, toll, und jetzt gibst du ihn weiter. Ein tolles Bild. Der Clip ist sehr beeindruckend. Aber ist die Realität so? Wie schwer ist das, so diesen Ball weiterzugeben? Ich habe vor ein paar Jahren, so im Zusammenhang mit den Flüchtlingsgeschichten und Hilfe, habe ich eine Frau kennengelernt, die auch aus Mechernich, die ist jetzt eigentlich eine gute Bekannte. Und irgendwie so, als wir so über Flüchtlinge und das Gleiche redeten, sagte sie, ach, ja, ihr mit der Freikirche und so, ja, mein Bruder ist auch so ein Komischer. So, ne, und in Köln irgendwie, also ich weiß auch nicht, und in der Gemeinde. Und dann hatte sie ist Künstlerin und hatte letztes Jahr eine Ausstellung in Mechernich im Rathaus, und da hat sie ihren Bruder eingeladen, da habe ich ihn kennengelernt. Da ist eine Freundschaft entstanden, ein gläubiger Mann. Wollen wir mal einladen nach Mechernich, also auch nach Mechernich, und also so zum Reden. Und letzte Woche habe ich sie wieder getroffen im Aldi. Und sie ist total lieb und freundlich, und dann sagte sie so im Aldi, also ja, also mein Bruder, ich meine, der hat auch 3 oder so Kinder, und die eine Tochter, die hat jetzt geheiratet, weil bei denen, die dürfen ja nicht vorher, und die ist erst 20. Ja, so im Aldi, wie man so redet. Und dann kamen wir ins Gespräch über, was man darf und was nicht. Natürlich nicht so sehr, aber so ins Gespräch. Und weil sie so freundlich ist und ich habe relativ entspannt und gechillt, irgendwann sagte sie dann, also sie ist sehr höflich, ne, sagt sie, also ich kann mir nicht helfen, aber boah, bei dieser Hochzeit, wenn die dann da, diese jungen Leute da so vorne stehen, so mit Augen zu und Händen hoch, hat sie mir dann auch gezeigt im Aldi, ne? Nee, und ich weiß nicht, und ich nahm ihr dann das Wort, also, du meinst so Sekte oder so, ne? Ja, so, und das tat ihr so leid. Und dann muss ich eben gerade dran denken. Wir haben gerade ja diesen Lobpreis gehabt und irgendwie Kinder mit Wunden sind sicher bei dir und das Blut des Lammes. Und wir singen hier mit großer Freude und zu Hause oder an der Arbeit oder in der Schule. Wie sieht's da aus bei dir? Hast du da auch diesen Happy Green Ball? Du sagst, hey, ich bin Christ. Ich habe übrigens extra dieses T-Shirt angezogen, weil da steht drauf, Proudly belonging to Jesus and FEG Mechernich. Das ist jetzt nur, weil ich aus Mechernich komme. Aber bei dem T-Shirt ist das uns auch schon aufgefallen in Mechernich. Es gab einige, die haben das mit Begeisterung gekauft und die tragen es auch. Und andere, naja, also so mit so einem Ding rumlaufen, so proudly belonging to Jesus. Merkt ihr denn diese Spannung? Also ich will es mal so sagen, ich glaube, die meisten von euch sind so, ich sag mal, vielleicht 80% normales Leben und 20% Gemeinde, religiöse Bedürfnisse, Schuld, so diese Sachen. Und vielleicht die aktiv sind in der Gemeinde, bei denen ist es umgekehrt, 80% Gemeinde und 20%, nein, aber irgendwo in diesem Spektrum, aber wirst du sein, ein Teil ist das normale Leben, die Welt, das, was man am Alltag und Schule, wo es peinlich ist, mit so einem T-Shirt rumzulaufen, wäre. Und dann diese Gemeinde, diese christliche Seite. Und so läuft unser Gemeindeleben ab. Und diese 6 Wochen sind ein Versuch, das ganze Ding mal umzukrempeln. Weil das, was heute hier läuft im Gottesdienst und die nächsten 5 Sonntage, ist nur quasi Beigabe. Es geht in diesen 6 Wochen wirklich nicht um frommes Gedöns, sondern es geht um, wie sieht's aus im Alltag? wie leicht oder wie schwer? Wie lebst du überhaupt den Glauben? Hast du ihn überhaupt? Und drückt man ihn aus? Wenn ja, warum nicht? Oder ne, warum? Wie läuft das? Diese 6 Wochen, das Ziel ist, das Alltagsleben mal irgendwie anzupacken. Wie wir leben. Auch wie wir unseren Glauben leben. Da, wo wir von Leuten umgeben sind, so wie Frau Klein, glaube ich zumindest, ne? Oder Frau Schmidt, umgeben von Leuten, die eine völlig andere Einstellung haben. Und das sagt sie am Ende, boah, ist die hartnäckig. Aber jetzt nicht bösartig, ne? Die ist hartnäckig. Und diese Hartnäckigkeit, wie kriegen wir das hin? Oder anders ausgedrückt, ich war so beeindruckt von dem Bericht von Romy, eigentlich nicht von ihr, sondern von diesem Sanitäter im Auto, der die Frau, die akut mit Borreliose ins Krankenhaus gefahren wird, anquatscht, haben sie Angst. Und noch im Auto, egal wie lang der Trip dauerte, sagt dieser Sanitäter zu einer, sagen wir mal, Schwerkranken, Gemeinde und überhaupt, ich gebe Ihnen mal meine Adresse oder Telefon und dann gucken wir mal. Eigentlich steht heute Morgen dieser Sanitäter hier, weil der hat das geschafft. Der hat das geschafft in einer Situation, die ist, ich würde sagen, fast peinlich. Andere würden sagen, oh, das ist ja grenzüberschreitend, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht die Patienten missbrauchen im Auto und evangelisieren, missionieren, was da alles für Sachen kommen. Aber das war so natürlich, was der gemacht hat, dass der mit dieser Freundin geredet hat, dass da was passiert ist. Und ihr Lieben, heute, es kommt nicht auf die Supertheologie drauf an, sondern es kommt darauf an, dass heute was passiert, was du morgen, egal wo du bist, irgendwie gebrauchen kannst. Woran du dich erinnerst, du sagst, okay, da war das mit dem Ball. Ja, wie mache ich das? Ich muss mal probieren. Oder dass du dir dessen bewusst bist im Alltag, hier kann was passieren. Ich möchte was weitergeben. Und nicht, dass du das musst. Das ist Gefahr bei diesen 6 Wochen. Ne? Dieses Weitergeben mit dem Ball. Jetzt habe ich diesen Ball und ich bin Christ und jetzt muss ich das auch noch weitergeben. Nicht so, sondern ich möchte das weitergeben. Woher kommt das? Dass das bei dir entsteht, so dieses Gefühl, ich möchte. Das kann im Bus sein, im Zug. Es gibt die unmöglichsten Situationen, wo man ins Gespräch kommt, oder? Ich möchte. Woran liegt das? Ich glaube, das hat was mit einer Liebesbeziehung zu tun. Gott sehnt sich nach Menschen. Nicht wir suchen Gott, Gott sucht Menschen. Und wenn Gott mit dir in einer Beziehung ist, dann passiert was auf beiden Seiten. Du denkst und liebst ihn und er denkt an dich und liebt dich und er möchte mit dir zusammen sein und du möchtest mit Gott zusammen sein und du willst ihn verstehen und besser kennenlernen und du möchtest ahnen oder spüren, was liegt denn diesem Gott auf dem Herzen. Und im Genau genommen geht es bei diesen 6 Wochen darum, dass wir, die wir sagen, wir kennen Gott, dass wir seinen Herzschlag spüren, dass wir spüren, was liegt ihm auf dem Herzen. Nicht hier im frommen Kreis, sondern im Alltag. Da, wo wir mit Menschen zusammen leben, wo wir nur ahnen, dass die in Dunkelheit leben oder in Ahnungslosigkeit, aber wie können wir an diesen Stellen diesen Herzschlag Gottes ausdrücken und das weitergeben? Darum geht es eigentlich. Darum geht es eigentlich bei Gemeinde, dass Gemeinde dir und mir und uns hilft, dass wir im Alltag so leben, dass die Menschen spüren, wow, you must be proud. Also, ne, du bist bestimmt stolz. Ich nehme dir das ab. Dass da was ist bei dir und was ist das da? Du und Gott und mit deinem Glauben und dass da was in Gang kommt. Und Gemeinde soll dafür helfen. Also dieses 6-Wochen-Projekt ist eigentlich nicht 6 Wochen, ist Kernauftrag der Gemeinde. Gemeinde ist dafür da, das Evangelium weiterzugeben und denen, die an Jesus glauben, zu helfen, das Evangelium weiterzugeben. Und ich glaube, auch eure Gemeinde hat das. Und ich kann mich erinnern, schon vor Jahren habe ich mal eure Vision der Gemeinde gelesen, gehört, irgendwie drüber geredet. Kennt ihr sie? Es fängt an mit immer mehr. Ich weiß nicht, wer kennt sie? Immer mehr? Sag mal, irgendjemand. Ja, da. Okay, gut. Ich habe es mir aufgeschrieben. Danke. Ihr klatscht alle, weil ihr wisst, es ist genau richtig. Ist eine klasse Vision. Aber lebst du die auch? Lebt ihr sie auch? Weil dieses immer mehr heißt ja auch, die Gemeinde wird immer ungemütlicher. Mit dem immer mehr kommt ja auch so dieses und so. Aber es ist eine Vision, es ist ein Satz, ein Leitsatz und er ist wichtig. Und ich möchte euch gleich jetzt schon mal ermutigen, wenn ihr in der Woche drüber diskutiert, redet, betet, vielleicht diese Frage zu stellen, inwiefern ist diese Vision der Gemeinde eigentlich meine? Will ich das wirklich? Und das ist eine ehrliche Frage und es braucht eine ehrliche Antwort. Sonst kann man das ganze Ding sowieso in der Pfeife rauchen, wenn wir nicht ehrlich miteinander sind darüber. Zum Thema Vision. Alle großen Firmen haben ja so ein, was man Vision nennt oder Mission Statement. So, was ist unser Kernding? Und ich finde das total spannend, wie manchmal Firmen oder so Unternehmen das ausdrücken, auch Gemeinden das ausdrücken. Und ich versuche gerade, ob ich anmachen, ach so ein Luxus. Wow, danke. Wie Firmen ihre Vision ausdrücken, was bei ihnen so das Wichtige ist. Kennt ihr diese Firma? Wie heißt die Vision von Haribo? Jeder kann das, ne? Ob ihr nun Haribo mögt oder nicht, aber das Ding ist da. Dieser Satz ist da und den kennen schon die Alten, der ist schon uralt. Das ist eine Vision, die geht rein und die überzeugt, die bringt ein Strahlen, schon die Vision ein Strahlen, bevor man überhaupt das Gummibärchen gelutscht hat. Oder Google. Google, als Google entstanden ist und gewachsen ist, hat Google 2005 eine Vision formuliert, die heißt, wir wollen mehr über dich wissen, als du selbst über dich weißt. Und heute sind wir so weit, wir schmunzeln. Sie haben es geschafft, bei den meisten, denke ich mal von uns, dass sie so viel wissen über uns. Und es geht noch weiter. Natürlich haben sie noch eine andere Vision, die offiziell auf der Webseite steht. Nike, ich weiß nicht, habt ihr auch Nike-Schuhe oder... was ist die Vision von Nike, als Nike gegründet wurde? Crush Adidas. Klare Kampfansage, kurz, knackig, Ziele sind klar, jeder Mitarbeiter weiß, worum es geht. Noch so ein Ding, was wir alle kennen bei uns hier in Deutschland und lieben, obwohl die Firma eigentlich dänisch ist, Lego. Lego hat die Vision, to inspire and develop the builders of tomorrow. Oder ein berühmter Satz, der gerade in Dänemark noch viel berühmter ist für Lego. Only the best is good enough. Nur das Beste ist gut genug. Und so hat Lego Qualitätsstandards eingeübt und Lego ist heute der größte Reifenhersteller der Welt zum Beispiel. Ne? Also weil sie, ich weiß nicht, wie viele Millionen Reifen und. Da gibt es erstaunlich viel, was Lego alles produziert und wie erfolgreich sie sind, weil sie eine Vision haben. Eine andere Firma, die vielleicht doch einige von euch kennen, Mercedes-Benz, hat die Vision to shape the future of mobility, die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Wir gestalten deine Zukunft der Mobilität, denn du willst doch mobil sein. Und wir sind diejenigen, die das machen für dich. Und Mercedes arbeitet daran. Solche Visionen, kurz, prägnant, die gehen rein, die geben auch allen, die dabei arbeiten, eine Vision. Und jetzt kommt die Frage, was ist die Vision von Jesus? Was war Jesu Mission Statement? Das Knackige bei Visionen ist ja eigentlich immer, es muss kurz sein, kurz und prägnant. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Jesus hat vielleicht mit die kürzeste Vision, die man sich überhaupt denken kann. Wer hat einen Vorschlag? Der Weg, die Wahrheit, das Leben, ja, das, also es gibt viele, die ich gefunden habe und die mich einfach unglaublich beeindruckt, ist sehr kurz. Suchen und retten. Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Suchen und retten. Dafür hat Jesus alles getan. Dafür hat Jesus den Himmel verlassen. Dafür hat Jesus sich erniedrigt. Dafür hat Jesus gelitten. Ist er diesen Weg bis ans Ende gegangen, so wie wir letzte Woche an Ostern gefeiert haben. Dafür ist er gestorben, weil Jesus Menschen als VIPs sieht. Jeden Menschen. Der Ausdruck VIP, very important person. Jesus sieht dich als VIP. Und weil du ein VIP, weil du so wichtig bist für Jesus, hat er alles verlassen, um dich zu suchen und zu retten. Er interessiert sich für dich ganz persönlich. Nicht für deine Leistung, für dein, was weiß ich, deine Dogmen und deine Überzeugung, für dich als Mensch. Nicht für das, was du leistest, sondern dich als Person. Deine Freude, dein Leid, dein Alltag ist das, was Jesus interessiert. Das ist die Vision von Jesus. Er sucht, er rettet Menschen. Ich habe einen Bibelvers, der heißt, Gott hat alle unsere Haare gezählt. So viel Liebe ist das. Ich meine, bei einigen ist das vielleicht leichter, als bei anderen die Haare zu zählen. Aber welche Liebe hat Gott zu jedem Menschen ganz persönlich? Paulus hat es nochmal so ausgedrückt als Nachfolger und vielleicht damit die Vision Gottes, wenn man so will, ausgedrückt. Hat gesagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Mission Statement. Gott will. Wenn du dich jemals gefragt hast, ja, was ist denn der Wille Gottes? Das ist der Wille Gottes. Gott will, dass die Menschen in Rheinbach gerettet werden. Und die dir gegenüber sitzen im Zug auf dem Weg nach Bonn. Gott will, dass er gerettet wird. Und wenn du jemanden begegnest heute Nachmittag beim Grillen, vielleicht hier im Stadtpark oder in dem Park, Gott will, dass er gerettet wird. Das ist Gottes Wille und seine Sehnsucht. Und das ist Gottes Suchen nach den Menschen. Gott will, dass Menschen über die Brücke gehen. Nicht nur, dass sie wissen, ach ja, da gibt es diese Kirchen und die FEG Rheinbach, boah, ja, die ist gut. Die sind voller als die Landeskirchen, obwohl die ja eigentlich, und nee, finde ich alles gut. Das ist nicht Gottes Wille, sondern Gottes Wille ist, dass sie Jesus erkennen und über diese Brücke Jesus rübergehen. Und dann geht's noch weiter. Jesus, am Ende seines Lebens und auch nach der Auferstehung, hat Jesus sein Vermächtnis gegeben. Und das ist nochmal, nicht ganz so kurz, aber ähnlich kurz. Das Vermächtnis von Jesus, der sagt, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Das ist das Vermächtnis von Jesus. Wenn du Jesus gehörst, dann bist du so, wie Jesus in die Welt gesandt worden ist, in die Welt gesandt. Die, die es erfahren haben, die versöhnt sind mit Gott, denen gibt Jesus den Auftrag, versöhnt andere. Gib es weiter. Wenn du den Ball empfangen hast, gib ihn weiter. Dieser Ball in dem Film, den habe ich auch hier. Und vielleicht als ein Symbol, um es weiterzugeben, einfach mal der Versuch. Gut, ihr könnt weitergeben den Ball. Natürlich ist der Ball nur ein Symbol. Und so wie ich den Ball gerade ziemlich weit geworfen habe, ich hätte ihn ja auch in die erste Reihe werfen können, fällt es uns manchmal als Christen leichter, so ganz weit zu denken, also die Missionare in Indonesien zu unterstützen und auszusenden, weil das ist weit weg. Aber vor der Tür, da, wo wir leben, den Ball weitergeben. Ihr könnt ihn auch ruhig nach vorne werfen, wenn Leute von hinten sonst angreifen. Ein Geschenk an die Gemeinde. Ihr dürft auch die nächsten 6 Wochen damit spielen. Weitergeben. Was heißt das konkret? Weitergeben. Damals bei Jesus, das war leichter. Die hatten das alles erlebt. Die haben Jesus gesehen, die haben ihn berührt. Die haben den Wein getrunken, der vorher Wasser war. Die haben das Brot gegessen. 5000. Das war so nah. Aber heute, wir, jetzt und hier, für uns ist das irgendwie ja Geschichten, so weit weg. Wie können wir das weitergeben? Viele Christen heute sind gar nicht mehr so in dieser Welle drin, haben gar kein Gefühl mehr dafür, was diese Dringlichkeit des Weitergebens bedeutet. Das ist eigentlich unser erster Auftrag. Warum Jesus Jünger gerufen hat, rausgerufen hat, gesagt, macht alle Völker zu Jüngern. Das ist der erste Auftrag. Nicht, dass wir Häuser bauen oder Karriere machen, Kinder kriegen, heiraten, nach einem Partner suchen, schöne Urlaubsziele entdecken und das weitergeben oder beim 1. FC Köln die Niederlagen mit beobachten. Alles das ist total wertvoll und auch gut und der 1. FC Köln wird auch ganz sicher wieder auf die Füße kommen. Aber das Entscheidende, warum Jesus uns berufen hat, ist, dass wir es weitergeben. Dass wir, so wie er, suchen und retten. Dazu diese 6 Wochen, dass wir das neu verstehen, was Gottes Herzschlag ist. Und es wird, das ist ja schon gesagt worden, in Predigten, in Hauskreisen, in Extrahauskreisen, in persönlichen Impulsen für die Stille, wird das drankommen in den nächsten 6 Wochen. Und ich möchte euch von Herzen ermutigen, euch, und zwar jeder persönlich, damit zu beschäftigen und da sich mit auseinanderzusetzen. Und der erste Punkt oder Gedanke heute ist euch vielleicht schon bekannt von diesen Postern, heißt, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung. Aus Überzeugung, nicht aus Zwang. Geht das? Was macht man, wenn man gar nicht so wirklich überzeugt ist? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von Jesus. Jesus, nach einigen Tagen, aus Markus 2, für die, mitlesen wollen, oder steht auch auf den Zetteln, die am Ende ausgegeben werden. Jesus, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Kapernaum, das war am See Genezareth, so eine Art Homebase für Jesus, wo er immer wieder ist, wo einige seiner Jünger herkommen, wo sie ihn kannten. Und er kam öfter dorthin und Jesus ist eingekehrt in einem Haus und es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war. Das ging ruckzuck. Die Leute wussten, wer Jesus ist. Sie kannten ihn und als Jesus nach Kapernaum kommt, kommen die Leute wie die Bienen auf den Honig, weil sie interessiert waren, weil sie fasziniert waren. Jesus hatte eine Ausstrahlung, Jesus hatte Anziehungskraft. Alle kommen. Das geht in der WhatsApp-Gruppe Kapernaum und Co. geht das rum und ganz Kapernaum kommt und will Jesus sehen. Die Leute haben sich freigenommen. Jesus war wichtig. Jesus war ein Magnet damals. Und heute? Jesus ist nicht mehr sichtbar. Wenn, dann sind wir das, du und ich oder vielleicht ihr in eurer Nachbarschaft. Du als Familie. Jesus in dir, dieser Magnet. Und Jesus redet von Gott, und zwar er redet anders als Menschen. Er redet nicht vom Polizeigott. Er redet von einem Gott, der liebt, der Menschen sucht, der rettet, der vergibt, von Umkehr, von Neuanfang, von Gnade, von Heilung. Und nicht nur von Heilung reden, er lebt das auch. Jesus stillt den Durst der Menschen. Und darum heißt es, kurz zusammengefasst, ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Und was passiert in dieser Situation? Das Haus ist vollgestopft mit Männern. Da kamen mit Männern und Frauen. Da kamen 4 Männer. Warum 4? Keine Ahnung, zumindest waren sie Freunde. Hätten auch 3 sein können. Für uns ist das relativ logisch, wenn wir wissen, sie trugen einen Gelähmten, ja gut, ein Bett, eine Liege, Bahre, irgendwas an 4 Seiten, haben sie den Gelähmten, ihren Freund, getragen und wollten ihn zu Jesus bringen. Bestimmt haben die davor miteinander geredet, weil der war ja gelähmt, der war nicht stumm. Und ich stelle mir lebhaft vor, wie die gesagt haben, wie er gesagt hat, ey, lass das, komm, das ist mir zu peinlich. Also jetzt ihr mich tragen und so und überhaupt und dann auch noch zu Jesus und da sind Tausende von Leuten, das geht nicht. Und die Männer haben gesagt, beruhig dich, komm, wir machen das. Wir sind da für dich. Nein, ich mag doch nicht im Mittelpunkt stehen. Und sie sagen, du stehst auch nicht im Mittelpunkt, noch liegst du. Wir hoffen, dass du irgendwann im Mittelpunkt stehst. Und so kommen sie zu dem Haus und dann heißt es, weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten. Warum? Weil die Leute waren da und haben sich gedrängt und das Haus war voll, bis vors Haus standen sie. Vielleicht ein Symbol für heute, dass manche Menschen auch heute nicht durchdringen zu Jesus, weil die Nachfolger von Jesus im Weg stehen, alles zustellen und sie gar nicht hinkommen zu Jesus. Und damals war das so, weil sie wegen der vielen Menschen nicht durchkommen, kehrten sie wieder nach Hause zurück. Ende der Geschichte. So würde es vielleicht mir machen, vor allem wenn man dann noch miteinander redet und sagt, komm, jetzt nee und hör auf und nein, also nicht aufs Dach und nee, geht ja gar nicht und nee, so war es nicht. Die Freunde bleiben dran. Sie haben ein Ziel. Sie werden kreativ. Sie halten durch. Sie scheuen keine Mühe, keine Peinlichkeit, denn das war wirklich peinlich. Sie wissen, Jesus ist die Adresse für ihren Freund, den Gelähmten. Sie müssen dahin. Irgendwie müssen sie dorthin. Also was machen sie? Sie deckten über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie peinlich, naja, wie gefährlich vielleicht sogar das war, den Gelähmten in der Mitte runterzulassen. Gut, die Dächer damals waren leichter gebaut als bei uns. Da war vielleicht nicht so sehr die Gefahr, dass Dachziegel runterfliegen. Aber die Peinlichkeit war dieselbe. Sie bringen diesen Gelähmten und lassen ihn von oben auf die Köpfe der Leute runter. Als guter Deutscher würden wir sofort sagen, Sachbeschädigung, Gefährdung von irgendwelchen anderen Menschen, seid ihr überhaupt haftpflichtversichert? Und was ist mit herunterfallenden Gegenständen? Und wer hat euch das erlaubt? Und habt ihr und könnt, wie könnt ihr nur? Und am nächsten Tag steht im Stadtanzeiger, eine Heilung, 5 Verletzte. Oder so. Und das andere ist, wenn man so eine Aktion macht, dann kann man sich denken, wie Jesus noch weiter predigen kann. Also wenn das Dach aufgeht und da kommt eine Trage runter mit einem Gelähmten, da kannst du die Predigt vergessen. Da ist die Stille, die Muße, die Anbetung ist vorbei. Aber Jesus sieht das und er geht ganz anders damit um. Und darum heißt es dann weiter, als Jesus ihren festen Glauben sah. Was? Ihren? Seinen oder ihren? Ne, ihren steht da. Die Freunde, Jesus sah den Glauben der Freunde. Wir kennen das ja für Bitte, für jemand bitten, aber für jemand glauben, gibt es das für Glauben? Die Überzeugung dieser Freunde ist das innere Zentrum dieser Geschichte. Sie glauben für den Gelähmten und Jesus sieht den Glauben der Freunde. Er sieht anders, als Menschen sehen. Er sieht nicht nur den Gelähmten, vielleicht nicht in erster Linie, sondern er sieht den Glauben der Freunde, die dieses wagemutige Experiment gemacht haben. Jesus sieht, ob du glaubst, dass deine Freunde Jesus finden können. Das ist eine komische Frage irgendwie, ne? Glaubst du wirklich, wenn da einer lästert und sagt, hey, du mit deinem Jesus? Ja, ja, ich kenne das, hast du schon oft genug erzählt. Lass das mal, das ist nichts für mich. Und der Frust kommt und ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, kannst du nichts machen, der glaubt nicht. Und wir glauben nicht. Und in erster Linie fragt Jesus und schaut Jesus auf meinen, deinen Glauben für Freunde, die noch nicht an Jesus glauben. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir denken so ein bisschen vielleicht mit den Freunden, Jesus, wir sind hierher gekommen für ein Heilungswunder, nicht das mit der Vergebung. Aber Jesus reagiert wieder komplett anders. Jesus sieht nicht zuerst die Heilung, natürlich weiß er, dass der geheilt werden will und dass die Freunde wollen, dass er geheilt wird. Aber Jesus sieht zuerst die Sünde, die Ewigkeit, die unsichtbaren Dinge. Das ist ihm wichtiger, als dass dieser Mann wieder stehen kann und laufen kann. Wir sind manchmal so fixiert auf irgendwas Sichtbares, was passiert. Und sei es, dass irgendjemand ganz warm wird beim Gebet. Aber Jesus schaut ganz anders auf die Beziehung zu Gott. Und er möchte da anfangen, Dinge wiederherstellen. Kennst du das, dass du vielleicht manchmal, wenn hier so ein Lobpreisgottesdienst ist und boah, da kommt so eine warme Atmosphäre, dass man sagt, hey, komm doch mal dahin, das ist cool. Weil wir so auf dieses Effekt-Ding gucken und sagen, hey, mit Jesus, das ist cool, jetzt zum Buju, ne, leiden wir alle ein. Ich weiß nicht, von hier gehen, glaube ich, auch einige. Boah, super, 5000 Leute und klasse Worship und überhaupt. Das sind so die Effekt-Werbung. Aber die eigentliche Werbung, die Jesus macht, ist, du, da ist Frieden für dich, Vergebung für dich, Neuanfang mit Gott für dich. Das ist das, worauf es ankommt. Und dann geht die Geschichte weiter. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, das ist doch Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Klar, recht haben sie. Jesus nimmt sich etwas heraus, was eigentlich nur Gott zusteht. Aber da ist noch ein bisschen mehr da drin. Der Prozess damals für Sündenvergebung war, dass man ein Opfertier kauft, organisiert, in den Tempel geht, schlachten lässt, zum Priester geht, für sich beten lässt und. Es war ein langer Prozess und es war möglich für Menschen so um Vergebung zu bitten. Aber Jesus kürzt das einfach ab. Und sagt etwas, was richtig unter die Haut geht. Deine Sünden sind dir vergeben. Und spricht diesen Mann frei an der wesentlichen Stelle. Nicht die Krankheit, sondern die wesentliche Stelle. Und Jesus durchschaut sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Und das ist eine schwierige Frage. Und da könnt ihr vielleicht sogar im Hauskreis oder so mal drüber reden. Was ist denn leichter? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf und sei gesund. Weil mal so ganz genau genommen, das zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, ist tatsächlich leichter. Aber die Sünden vergeben ist schwerer. Und Jesus spielt da so mit drauf an und er sagt, das mit der Sündenvergebung ist einfach nur ein Zeichen. Ich gebe euch ein Zeichen, ich habe Vollmacht. Und Jesus geht weiter und sagt, ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Ich mach dich gesund. Ich gebe dir deine Kraft wieder. Ich hol dich raus aus deinem Gelähmtsein, aus deiner Lethargie, deiner Passivität, deiner Resignation, deiner Hoffnungslosigkeit. Ich gebe dir ein neues Leben. Ich gebe dir einen neuen Anfang. Weil deine Sünde vergeben ist, bekommst du Heilung. Die Reihenfolge. Wenn wir Menschen treffen, das ist unsere Botschaft, nicht? Dass sie geheilt werden, obwohl das auch wichtig ist, wenn vielleicht eine Krankheit, auch eine physische, vorliegt. Sondern das Größte ist, du, da kannst du Frieden finden. Frieden mit Gott, Frieden für dein Leben, ein Sinn, eine Antwort. Das ist die Botschaft, die wir haben. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Und fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und sie lobten Gott. Das ist die Geschichte. Und ihr merkt, der Motor in dieser Geschichte sind die vier Freunde. Und es geht um Freunde. Was können wir von diesen Freunden lernen? Dieses Durchhaltevermögen. Sie haben eine Vision. Sie bleiben dran. Sie lassen sich nicht zurückdrängen. Sie sind überzeugt, Jesus ist die beste Adresse für unseren Freund. Wir müssen ihn dahin bringen. Heilung ist wichtig, aber Vergebung, ein Neuanfang mit Gott, die Beziehung zu Gott ist wichtiger. Und ich möchte euch einfach 4 Punkte geben, die man an dieser Geschichte festmachen kann und die du vielleicht für dich persönlich mit nach Hause nimmst und die ihr auch, auf den Zetteln sind sie auch nochmal abgedruckt, in Hauskreisen oder in Gesprächskreisen darüber besprechen könnt. Der erste Punkt ist, lass dir Gottes Sicht schenken für die Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Kannst du dich erinnern an die Zeit, wie es war, bevor du Jesus kanntest? Kannst du dich erinnern? Das ist leider unser Dilemma. Viele von uns haben das vergessen. Oder können sich gar nicht mehr erinnern, weil sie es nie wirklich erlebt haben. Eine Zeit ohne Gott. Kannst du überhaupt noch denken, wie es Menschen geht, nachdenken? Wie es Menschen geht, die Jesus nicht kennen, die ohne Ziel sind, ohne Sinn im Leben, ohne eine Gewissheit, was für sie nach dem Tod kommt, ohne die Gewissheit von Vergebung? Wie ging es dir damals? Überleg mal, wie ging es dir damals, als du keine Ahnung hattest von Jesus? Jetzt versetz dich hinein in andere, in Freunde, wie es denen wohl geht, unter der Oberfläche. An der Oberfläche ist alles cool. Ich mache gerade mein Studium, nächste Prüfung bestanden, habe eine Perspektive, es geht weiter, es läuft. Aber unter der Oberfläche ist was anderes. Und wir haben das so übersehen, auch als Christen. Wir sehen diese geistliche Dimension gar nicht mehr. Wir haben alles so geregelt. In Deutschland, wir sind so sicher. Das Leben ist so normal geworden. Unser Glaube ist nur so ein angeklebtes Etwas geworden an vielen Stellen, dass wir dieses Bewusstsein dafür, dass Menschen Gott brauchen, weil sie sonst verloren sind, überhaupt nicht mehr kennen. Und kaum noch drüber reden. Wer hat in dich investiert? Romy hat erzählt, diese 2 Freunde. Und die 2 Freunde, da weiß das Mädel, die weiß dieser Sanitäter. So ist der Ball weitergegangen. Wer hat in dich investiert? Weißt du den Namen? Wer hat sich damals für dich interessiert? Wer ist dir nachgegangen? Wer hat es dich erzählt? Wer war bei dir so hartnäckig und hat gesagt, komm, probier's. Wer hat dich eingeladen? Vielleicht liebevoll, vielleicht weniger liebevoll. Wer hat dich vielleicht wie einen Gelähmten getragen? Immer wieder probiert. Wer hat vielleicht für dich gebetet? Und du hattest gar keine Ahnung und hast erst Jahre später erfahren, dass da Leute für dich gebetet haben. Was für eine Liebe ist in dein Leben hineingeflossen, bevor du Jesus kennengelernt hast. Und das waren Menschen, aber es waren nicht Menschen, einfach nur, weil die cool waren, sondern das war Gottes Liebe in Menschen. Und dieser erste Gedanke ist das Prinzip des Mitfühlens. Bewegt es dich, wie es dem anderen ohne seine Beziehung zu Gott wirklich geht? Spürst du, dass Gott ihn sucht? Wenn ich den Ausdruck mitfühlen, wenn der da so an der Wand steht, da geht es nicht um Mitleid, so, ach, die armen, verlorenen Menschen. Nicht das mitfühlen. Mitfühlen mit Gott, der sucht. Jesus sagt, ich suche. Kannst du mitfühlen mit Jesus, wie er Menschen sucht in deiner Umgebung? Und Freunde haben Mitgefühl. Mitgefühl mit Jesus und mit Freunden, die du kennst und die dir ein Herz am Herz liegen. Und wenn du Freunde hast, die dir am Herzen liegen, dann schau mal drauf, was du machen kannst, um sie zu Jesus bringen, was dir einfällt. Aber bevor dir was einfällt, der zweite Gedanke, der zweite Punkt ist, glaube, dass Jesus die beste Adresse für deine Freunde ist. Das ist das Prinzip Glauben. Oder eben habe ich gesagt, für Glauben. Aber die Frage dahinter steckt, ist das ehrlich? Glaubst du wirklich, dass Jesus die beste Adresse für deine Freunde ist? Für deinen Freund? Glaubst du, dass er die beste Adresse für dich ist? Lebst du so, dass Jesus wirklich die Top-Adresse in deinem Leben ist. So nach dem Motto, wenn ich Jesus nicht habe, dann habe ich gar nichts. Oder ist Jesus für dich nur eine Beilage, ein Nachtisch, irgendwas extra? Ich habe eine Frage an euch, wer vielleicht weiß das jemand, wo gibt es in Rheinbach den besten Hagebuttentee? Weißt du das, jemand? Ihr schmunzelt, im Teeladen, aber welcher? Welcher hat den besten Hagebuttentee? Vielleicht auch bei Netto oder, ich weiß es nicht. Aber meine Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Und die zweite Antwort ist, es ist mir scheißegal. Weil ich mag keinen Hagebuttentee. Und wenn ich es wüsste, ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Meine Frage mal übertragen. Ist Jesus für dich sowas wie Hagebuttentee? Wenn Jesus sowas ist wie, naja, aber nicht wirklich das Wichtige, dann wirst du auch niemand überzeugen, weil du selbst nicht überzeugt bist. Das merkt ihr, wenn man über Fußball redet und jemandem ist Fußball wichtig, der wird sofort, das Gespräch geht los und wer, wann, wie und warum das Tor nicht gültig war, das sind Sachen, die einem am Herzen liegen. Aber wenn es dann auf Jesus kommt, dann ist das vielleicht bei manchen von uns so wie mit dem Hagebuttentee. Ja, und ich trinke den auch jeden Sonntag morgens um 10 und überhaupt. Aber so wichtig, naja, okay, doch, gehört zu meinem Leben, weil, so, versteht ihr, was ich damit meine? Wenn du von Jesus aus Pflicht redest, dann kommt das nicht an. Dann bist du nicht selbst überzeugt. Ist Jesus für dich diese Entdeckung, gerettet zu sein, das Größte, das Kostbare, das Schönste, das Wichtigste auf der Welt? Vielleicht bist du heute gar nicht hier und diese Frage ist berechtigt. Vielleicht bist du nicht als einer der vier Freunde hier, sondern als einer, der wie der Gelähmte da liegt und noch darauf wartet, dass irgendjemand so brennt, dass er dich zu Jesus trägt und diese Begeisterung an dich weitergibt. Dann möchte ich dir empfehlen, such nach Jesus. Nimm es wahr, dass es was gibt, was wichtiger ist als Hagebuttentee und als Fußball und wichtiger als die Ausbildung oder was auch immer dich gerade beschäftigt. Wichtiger als Schokolade und Lego. Jesus, das Wichtigste auf der Welt. Bist du so überzeugt davon, dass du für Freunde mitglauben kannst? Und wenn das so ist, dann kommt der dritte Punkt.
Ups, ich glaube, ich bin rückwärts gegangen. Ne?
Bring deine Freunde zu Jesus. Das ist das Prinzip Aktion. Diese vier Freunde, die haben was investiert, die haben sich was einfallen lassen, die sind kreativ geworden, die haben Fantasie gehabt. Was heißt das heute? Aktion, aktiv werden heißt, lass dir was einfallen. Und ich finde das mit das Schwerste, ehrlich gesagt, wenn man Freunde hat, was kann ich denn tun, sagen oder nicht sagen, dass ich den zu Jesus bringen kann? Das kann ein Geschenk sein, das kann ein Grillfest sein, das kann ein Open-Air-Gottesdienst, es kann aber auch irgendwie was ganz Persönliches sein, eine CD, die du jemandem schenkst oder irgendwas, was es ist. Und vielleicht sagst du, nee, also ich kann nicht reden. Und viele Christen sagen das, ich kann nicht reden, ich lebe lieber. Und die Antwort darauf ist, du bist auch nicht besser als Jesus. Jesus hat das auch gelebt, hauptsächlich gelebt, aber Jesus hat zusätzlich dazu geredet. Und wir können über alles reden, auch die nicht reden können, über Politik und Sex und Geld und irgendwelche anderen Dinge, darüber können wir reden. Und über Jesus? Vielleicht ein Mutmacher für die, die unter uns sind und sagen, ich kann nicht reden, ich lebe lieber meinen Glauben. Stell dir mal vor, schließ die Augen und stell dir einen Freund vor, der dir am Herzen liegt. Und stell dir vor, heute in 5 Jahren sitzt ihr und trinkt zusammen ein Bier. Und er sagt, ich bin dir so dankbar, dass du damals, vor 5 Jahren, es gewagt hast, über Jesus zu reden, mich einzuladen. Anticipation, wie sagt man auf Englisch? Nee, nimm das vorweg. Das ist, dass du einen Freund hast, der irgendwann mal dir sagt, also unter allen Sachen bin ich dir für das eine am dankbarsten, dass du mit deinem Glauben nicht locker gelassen hast, dass du mich auf mich eingehämmert hast, dass du hartnäckig warst. Versetz dich da rein und werde erfinderisch. Und das ist jetzt als letzter Gedanke, lass dich nicht von Schwierigkeiten entmutigen. Die Leute hat das was gekostet, diese vier. Die hätten entmutigt sein können. Sie sind ein Risiko eingegangen. Sie mussten das Dach wieder neu decken, und es hat vielleicht Geld gekostet. Was kostet es dich, zu überwinden? Das Prinzip ist das Prinzip des Überwindens. Vielleicht Menschenfurcht. Ich glaube, das ist mit die größte Hürde, die wir zu nehmen haben. Was denken die anderen von mir? Die kennen mich doch. Und ich bin nicht so der gute Christ. Die wissen auch, wie es in mir aussieht. Aber wenn du mit Gott lebst, dann wird dir eine Sache im Laufe der Zeit immer größer. Was denkt Gott von mir? Was denkt Gott von mir? Er ist mein liebster Freund, meine engste Beziehung. Was denkt Gott von mir? Und hast du schon mal das gespürt, dass Gott dir auf die Schulter klopft und sagt, du, ich bin einfach nur stolz auf dich? Passt nicht in unser Bild, ne? Wir denken immer so, ja, die Pflicht getan. Nein, Gott denkt nicht in Pflicht. Wenn du deinen Mund aufmachst und dich zu Jesus stellst und sei es durch ein lumpiges T-Shirt oder durch irgendwas, ein Altgespräch im Aldi, dann kommt Gott und klopft dir auf die Schulter und sagt, gut, ich bin so froh, dass du für mich deinen Mund aufgemacht hast. Und dieser Gedanke, Gott ist stolz auf mich, Gott ehrt mich, der kann dir helfen, Menschenfurcht zu überwinden. Wie gesagt, vielleicht bist du heute gar nicht einer von den vier Freunden, sondern selbst einer, der noch davor steht und nicht weiß, wie wichtig ist Jesus wirklich? Kann er heilen? Kann er gesund machen? Kann er mein Leben verändern? Ist er wirklich so wichtig? Und da möchte ich dich ganz persönlich ermutigen. Mach dich auf die Suche nach Jesus. Frag danach, warum ist es anderen Leuten so wichtig? Romy hätte vielleicht vor einigen Jahren ganz am Anfang mit den Lobpreisliedern heute nicht so viel anfangen können. Aber heute kann sie damit was anfangen, weil sie gemerkt hat, was für ein Schatz das ist. Und als letzten Gedanken, und das ist wieder so ein ganz, ganz praktischer Gedanke, ich glaube, Sabine gibt jetzt gleich ein Körbchen rum, extra für diese 6 Wochen gibt es solche kleinen Kärtchen, und da steht drauf VIP-Karte. Und der Sinn von diesen Karten ist, dass du im Gebet, vielleicht heute noch im und nach dem Gottesdienst, dir mal überlegst, welche 3 Freunde, das sind 3 leere Linien, welche 3 Freunde hast du, von denen du sagst für die nächsten 6 Wochen, oh, ich möchte, dass sich was verändert bei denen. Das sind meine VIPs, meine persönlichen VIPs. Für die bete ich und mach das 6 Wochen. Ich hatte, als wir mit dem Projekt anfingen, hatte ich einen VIP drauf. Mittlerweile ist er Gemeindemitglied geworden. Das liegt nicht an mir, aber das ist für mich einfach so eine tolle Ermutigung, dass Gott hört und achtet drauf. Schreib 3 Namen auf für dich und bete für sie. Und mach das die 6 Wochen. Ich habe mir das Ding zurechtgeschnitten und so, dass es wie eine Scheckkarte ins Portemonnaie passt. Und dann geh damit, mit dieser VIP-Karte durch die 6 Wochen durch. Und ich bin gespannt, was für Zeugnisse vielleicht nach 6 Wochen, vielleicht auch erst nächstes Jahr entstehen. Ich bete für uns. Oh Vater, danke von ganzem Herzen. Danke von ganzem Herzen für Jesus. Weil ich weiß, dass ich nur hier bin, weil Jesus mich gesucht hat und nicht locker gelassen hat. Und obwohl ich aus einem christlichen, wie auch immer man das nennt, Elternhaus komme, Jesus, ich weiß, wärst du nicht dran geblieben, hättest du mich nicht abgeholt, immer wieder. Manchmal auch gegen die Wand fahren lassen, aber mit so viel Geduld immer wieder gesucht, dann wäre ich heute nicht hier. Und gäbe es nicht Menschen in meinem Leben, die mich geschubst, gezogen, die mit so viel Geduld mit mir geredet haben, wäre ich heute nicht hier. Danke für diese Freunde, die ich habe bis heute. Und Herr, ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns jemand gibst, für den wir Freund sind. Ganz persönlich, im ganz normalen Alltag. Und dass du uns schon in den nächsten Tagen und in dieser Woche eine Gelegenheit gibst, den Ball weiterzuspielen, etwas weiterzugeben, was uns verändert hat. Amen.